hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In anderen Worten, dem Podcast, der sich mit dem riesengroßen Thema gesunde Arbeit beschäftigt. Und in diesem Podcast versuchen wir mal ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Und das war auch schon ein Hinweis auf meinen heutigen Gast. Wir möchten verschiedene Facetten von gesunder Arbeit beleuchten. Was spielt dort alles ein? Was dürfte man auch mal neu denken? Was muss man auch mal neu denken? Und was Gutes, Traditionelles, Bewährtes darf man auch mal beibehalten. Heute habe ich einen tollen Gast bei mir. Christian Feist ist bei mir. Er ist Inhaber, Gründer, Geschäftsführer von Gisoka. Und Gisoka hat sich was richtig Cooles überlegt. Denn sie beraten Unternehmen darin, wie sie die Betriebsverpflegung der Mitarbeitenden oder überhaupt die Verpflegung der Mitarbeitenden denn entsprechend verbessern können, und zwar unter gesundheitlichen Aspekten. Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo. Hallo, Bastian.
Christian, du hast eine echte Vita hinter dir, das kann man nicht anders sagen, in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, viel erlebt. Du bist Koch, du bist Betriebswirt, viele, viele verschiedene Dinge, die du getan hast. Trotzdem, das wollen wir natürlich alle wissen, denn du beschäftigst dich mit Ernährung und mit Gesundheit und in dem Sinne mit Gastronomie. Sag mal, Currywurst oder Algensmoothie? Wo greifst du zu?
Ich würde mal sagen, kommt auf den Moment drauf an. Jetzt hast du natürlich die zwei härtesten Extreme rausgenommen. Ich würde keines davon völlig ausschließen.
Ja, das ist gut. Zeigt, glaube ich, auch schon, mit welcher Übersicht du am Thema bist. Ja. Trotzdem nochmal zurück. Also, du bist gelernter Koch, du bist Betriebswirt, heute bist du Berater. Und ich glaube, man darf das sagen, wir kennen uns beide schon eine Weile. Ich kenne deine Dienstleistung. Wir haben gemeinsame Unternehmenskunden, wo wir mit der MOVE und mit Gisoka zusammenarbeiten. Und das, sagen wir mal, das Gesundheitskonzert konzertieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wurde mir neulich mal gesagt, Christian Feist, Retter der Kantinen. Wie ist der Weg entstanden, Christian?
Also es gibt ein ganz junges Foto von mir, wo ich glaube, 5 Jahre alt war, wo ich am Herd stehe und meiner Mutter versucht habe, das Leben am Herd schwer zu machen. Und meine Mutter sagt heute noch, ich konnte eigentlich nichts anderes werden als Koch, weil ich immer die Finger im Essen drin habe. Also das ist so sozusagen eine, das Thema Essen hat mich schon als Kind beschäftigt. Und dann bin ich irgendwann Koch geworden. Da hat mich selbst eine harte Lehrzeit und ein hartes Praktikum am Anfang nicht davon abgeschreckt, Koch zu werden. Bin dann in die Betriebsgastronomie, habe dann einige Jahre in Frankreich, in England, in der klassischen Gastronomie gearbeitet und wollte dann noch mal ein bisschen einen draufsetzen, habe gesagt, ja, es braucht noch was, um das Ding wirklich zu verstehen, und habe dann Betriebswirtschaft studiert, also ein Hotelbetriebswirt gemacht, und bin dann eigentlich durch eine ernährungsphysiologische Nebenausbildung, nämlich zum diätetisch geschulten Koch, eigentlich so ein bisschen auf Umwegen in dieses Thema gerutscht, wobei mich das Thema Kulinarik immer sehr interessiert hat. Mir war es immer wichtig, dass sich die Menschen gut ernähren. Nur die Frage, wie gesund sie sich ernähren, spielt eigentlich in dem Verständnis des Koches eigentlich nur eine eingeschränkte Rolle. Und so bin ich da auf Umwege dazugekommen und bin dann bei einem Caterer gelandet und habe dann die letzten 15 Jahre vor der Gründung von Gisoka die Betriebsgastronomie eines großen Unternehmens geleitet und habe dort mich immer damit beschäftigt, wie kann ich dem Vorstand klar machen, dass wir mehr können, als nur Geld zu kosten? Wie kann ich dafür sorgen, dass Köche in eine Veränderungsbereitschaft kommen, dass ihnen diese Themen wie Gesundheit, das Ernährungsverhalten der Mitarbeiter, dass sie sich dafür verantwortlich zeichnen und dass diese Veränderung für sie ein Nutzen ist? Und das war so eigentlich so immer der Antritt die letzten Jahre, und aus diesem Engagement ist eigentlich auch das Unternehmen Gisoka entstanden.
Schön. Richtig was draus gemacht, Christian. Gefällt mir gut. Jetzt reden wir heute über dieses sagenumwobene New Normal. Übrigens, Shoutout an alle, die uns zuhören. Falls ihr euch fragt, wann das kommt, es ist schon da. Wir sind mittendrin im New Normal. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wir sind ja alle irgendwie auch Zukunfts-, naja, interessiert zumindest. Orientiert der eine oder andere leider noch nicht, das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt 2025 in einem Unternehmen zum Mittagstisch gehst, was wird in deinen Augen auf der Speisekarte stehen? Ist es das Schnitzel von früher?
Also es ist mal ziemlich sicher, vegan und vegetarisch wird an Attraktivität gewinnen und auch an Dominanz gewinnen. Es zeichnet sich auch ab, das sieht man an modernen Gastronomiekonzepten, dass Fleisch als wertige Beilage so ein bisschen betrachtet wird in Zukunft. Also dass es nicht mehr heißt Fleisch mit, sondern Gemüse mit Fleisch oder irgendwas anderes mit Fleisch. Also dass das Fleisch ein mit ist und nicht ein vorne dran. Und das wäre im Sinne von Gesundheit und Ökologie ja am Ende des Tages auch die richtige Antwort. Und ich denke, dass diese zwei Themen, die zwei Themen werden vegan, vegetarisch und eben wie sorge ich dafür, dass Fleischkalibrierungen kleiner werden, die zwei Themen sind, die uns da die nächsten Jahre beschäftigen werden. Nichtsdestotrotz ist klar, die Menschen werden immer gerne das essen, was sie auch heute essen. Essen ist Gewohnheit und die Essen schmecken ja nicht umsonst heute so. Ja, also ja. Wer glaubt, dass wir durch eine Pandemie sozusagen Geschmäcker verändert haben, der täuscht. Also man muss immer da auch sachte vorgehen bei diesen Veränderungen.
Jetzt hast du einen wichtigen Punkt gebracht. Merke ich mir, Takeaway, Essen ist Gewohnheit. Ja, mit Gewohnheiten und Gesundheit gehen wir im Übrigen auch um. Ja, also wie entwickle ich gesunde Routinen? Wo mache ich meine healthy choice im wahrsten Sinne des Wortes? Das lässt sich am Essen auch immer sehr, sehr trefflich entscheiden. Und ich habe also rund 180 Unternehmen selber beraten. Ab und an war da natürlich auch mal ein Unternehmen mit einer Kantine mit dabei. Und ich weiß noch, ich war dann schon immer in der Kantine essen, auch weil das irgendwie mit dazugehörte, sich da auch mal umzugucken und zu schauen, wie ist das Verhalten von den Leuten. Und also es war schon sehr eindeutig. Ne? Es waren teilweise wirklich gute Gerichte, es war gut gekocht. Es war vielleicht irgendwie mal ein Schnuff teurer oder sonst irgendwie sowas. Aber es war dann doch sehr häufig der Griff zum nicht so gesunden Gericht. Ja, also zum vielleicht eher zum emotional seelenwärmenden Gericht, wenn man es ganz nett ausdrücken möchte, oder einfach zum Schnellsattmacher. Ja. Also was ist das? Warum tut sich Gesundheit als Thema mit dem Thema Kantine in deinen Augen so schwer? Das ist ja das Grundproblem, das einem, also um es nochmal kurz auszuführen, dass einem auch beim Thema gesunde Arbeit begegnet. Ne? Da kriegst du gerne mal ja, das haben wir alles schon versucht, das funktioniert bei uns nicht. Also das ist ja ein Satz, da könnte ich direkt physische Gewalt anwenden, ja. Aber ich glaube, du hörst diesen Satz noch viel häufiger als ich.
Ja, ja, den habe ich schon oft gehört. Also da gibt es verschiedene Gründe. Also der erste Grund, wenn man jetzt mal den Gastronomen noch ein bisschen verschonen will, ist natürlich der Verbraucher selber. Ja, also wir essen gerne Röststoffe, wir sind empfindlich für diese Kombination, ein Drittel Fett und zwei Drittel leichte Kohlenhydrate. Das ist ja so diese magische Naschformel, die auch dafür sorgt, dass wir bei den Chips nicht aufhören können. Und diese Formel wird auch bei den Kantinenklassikern immer sehr gut getroffen. Also von daher sind wir auf der einen Seite natürlich Opfer als Verbraucher. Ja, also da, wo diese, ja, also jemand, der gerne Currywurst isst, der da anfällig ist, bei dem, wenn der in die Kantine reinläuft und diesen Geruch riecht, geht bei dem neurologisch das Gleiche ab beim Raucher im Rahmen einer Nikotinabhängigkeit. Das heißt, er kann, wenn man so will, manchmal gar nichts dafür. Umso wichtiger ist es, dass der Gastronom sich dafür verantwortlich fühlt, ob er was dafür, also wie er sich ernährt.
Ja.
Und da wird es natürlich interessant. Und wenn man jetzt Gastronomie anguckt und sie versteht, dann sieht man, stellt man schnell fest, der Gastronom sieht sich gar nicht von seinem Rollenverständnis. Sagt er, ich mache meinen Job genau richtig, wenn die Kunden zufrieden sind und ich dabei Geld verdiene. In der Betriebsgastronomie heißt das, nicht so viel Geld kosten. Wie sich im Rahmen dieses gastronomischen Rollenverständnisses ernährt, spielt eine untergeordnete Rolle. Dann kommt noch dazu, dass auch diese Produkte, Currywurst, Schnitzelpommes und so weiter, das sind leicht herzustellende Produkte. Da brauche ich kein Storytelling, das muss ich nicht schick anrichten, da brauche ich keine schicke Bowl-Story. Das läuft immer. Das kann mir die einfachste Küchenkraft zubereiten, da brauche ich keinen extrem kompetenten Koch. Diese Gerichte laufen. Und diese Gerichte machen einen schönen Deckungsbeitrag. Sie sind vom Wareneinsatz besonders günstig. Also gesprochen auf unser Ampelsystem, die roten und die grünen Essen sind vom Wareneinsatz besonders attraktiv und haben somit in einem preissensiblen Umfeld, und da reden wir in der Betriebsgastronomie darüber, in einem preissensiblen Umfeld das höchste Deckungsbeitragspotenzial. Und wenn ich jetzt angucke, dass die grünen Essen etwas mehr Aufwand betreiben und etwas mehr Kompetenz abverlangen, weil der Koch ist ja auch darauf gar nicht ausgebildet. Der Koch ist heute noch, lernt er die klassisch französische Küche. Der lernt Soßen kochen und all diese wunderbaren Dinge, die ja auch ganz großartig sind und das Handwerk auch unglaublich attraktiv machen. Aber mit die Wertigkeit von Gemüse spielt da eine gar nicht so große Rolle. Und all diese Faktoren sorgen eigentlich dafür, dass der Koch sagt, ja, es ist für mich gar nicht so wichtig. Ja, ich habe das einfachere Leben, wenn das gar nicht so eine Rolle spielt. Und diese Selbstverständlichkeit, die ich habe, diesen Schmerz sozusagen, den ich habe, wenn meine Kinder nicht das Essen essen, was ich glaube, was ich denen gerne zur Verfügung stelle, was ich ihnen zur Verfügung stellen möchte. Diesen Schmerz müssen wir in die Betriebsgastronomie, in die Küchen transportieren, dass der Koch sich verantwortlich zeichnet und dann in die Kreativität geht und zu sagen, gibt's eine andere Currywurstsoße mit weniger Ketchup? Kann ich die Currywurstsoße nicht vielleicht auch selber kochen? Muss ich die Currywurst frittieren oder gibt's nicht eine andere Methode, die zuzubereiten? Ja? Muss ich vielleicht nicht in die erste Ausgabe das Gemüse stellen und in die letzte die Currywurst, in die dunkelste Ecke? Ja. Also Nudging-Konzepte selbstverständlich zu integrieren, und das ist eigentlich das, um was es am Ende des Tages gehen muss.
Ich finde es super, weil du jetzt schon sehr stark in das Wie reingekommen bist. Da waren jetzt auch schon richtig Takeaways dabei. Also für alle da draußen, das nächste Candlelight-Dinner besteht aus ein Drittel Fett, zwei Drittel leichten Kohlenhydraten. Das habe ich mir schon mal gemerkt.
Macht man sich schnell beliebt, ja.
Genau, dann findet auch ein nächstes Date statt. Das ist mal Nummer eins. Aber ich möchte es gar nicht bagatellisieren, denn du hast ja was Wichtiges gesagt. Also wir können als Konsumenten nur teilweise etwas dafür, weil wir so ein bisschen auf Hirnstammebene agieren, sage ich mal. Und auf der anderen Seite darf man aber auch nicht Fingerpointing auf den Koch oder die Köchin machen, weil sie hat es ja auch gar nicht anders gelernt. Und du hast einen wichtigen Aspekt reingebracht, das war der betriebswirtschaftliche Aspekt, der damit drin liegt. Also ja, Geld regiert die Welt, Geld regiert auch die Kantine. Und deswegen hast du von der Ampel gesprochen. Vielleicht, ich kenne ja dieses Ampelsystem, aber einmal für die Leute, die zuhören, könntest du das Ampelsystem vielleicht ganz kurz erklären? Rot, Gelb, Grün, und warum springt deine Ampel auf Rot, auf Gelb, auf Grün? Wie ist das so in zwei Sätzen, wenn das möglich ist, aufgebaut?
Also wir bewerten, dieses Ampelsystem wurde an der Hochschule Niederrhein vom Professor Dr. Peinelt entwickelt, sind über viele Jahre ein Tool, was gebaut wurde, speziell für die Betriebsgastronomie. Also da werden eben Faktoren wie Heißhaltezeiten, Garmethoden und so weiter und berücksichtigt. Und wir berücksichtigen eben auch, was in der Nährwertberechnung und so weiter und in anderen Modellen viel zu wenig berücksichtigt wird, die Vollwertigkeit von Ernährung. Also wir klassifizieren Zutaten in vier ernährungsphysiologische Stufen. Diese vier Stufen, also die höchste Stufe hat das praktisch das Gemüse, und diese Stufen werden reduziert durch vier Faktoren, nämlich durch die Art des Garens, durch den Zuckergehalt des Produktes, den Fettgehalt des Produktes und durch die Heißhaltedauer. Und in dieser Kennziffer vorne in dieser ersten Zahl betrachten wir eben die ernährungsphysiologische Wertigkeit. Also ein Vollkornprodukt ist höher bewertet als ein ausgemahlenes Produkt. Und so versuchen wir, die Komplexität von Ernährung so zusammen zu verdichten, dass die Menschen verstehen und dass auch der Koch, ohne dass er ein Ernährungsexperte ist, ein Werkzeug an die Hand kriegt, dass er in der Lage ist, Rezepturen an ihr ernährungsphysiologisches Maximum zu führen. Im Übrigen aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit sollte das sein, überall da, wo man sich täglich ernährt, dass das Essen wenigstens sozusagen nicht, ich sage jetzt mal bewusst, nicht schlimmer ist als nötig, sondern sozusagen maximal, minimal schlimm ist, aber ja, in jedem Fall den Kundenwunsch erfüllt. Weil wenn ich ja Kundenwünsche nicht erfülle, dann klappt es auf gar keinen Fall.
Und das finde ich auch ist vollkommen zu akzeptieren und wichtig und richtig, das nochmal zu betonen. Jetzt komme ich mal in das Thema New Normal rüber. Da haben wir ja einiges erlebt, also auch bedingt durch Corona. Ja, plötzlich ging es Lieferdiensten mal mehr als nur prächtig. Und es hat sich vieles getan. Es sind modulare Ernährungskonzepte entstanden, meistens auf Basis von Geschäftsideen, das muss man fairerweise sagen. Was ich so sympathisch finde und komme auf die Ampel zurück, ist, da steckt ja kein Verbot drin, sondern das ist eine Klassifizierung letzten Endes. Und es ist deswegen auch eine Simplifizierung. Ja, wir hatten vorhin davon gesprochen, dass viele Köche und Köchinnen gar nicht die Kompetenz haben können, das zu beurteilen aufgrund ihrer Ausbildung oder aber Weisungen unterliegen, ja, wo sie sagen würden, ja, das mag ja alles sein, aber am Ende unterm Strich steht der Eurobetrag und da habe ich das Thema. Und so eine Ampel bietet dann ja die Möglichkeit. Wenn ich mir jetzt allerdings anschaue, wie so eine klassische Kantine oder auch eine Verpflegung früher funktioniert hat, dann dürfen wir ja durchaus von Disruption reden. Und ich denke mal an neue Verpflegungsorte oder auch neue alte Verpflegungsorte. Homeoffice, Remote Work, mobiles Arbeiten, ja, keine festen Essenszeiten, sondern eigentlich, also jetzt nicht 24 Stunden rund um die Uhr, aber ein viel größerer Spread. Ist so eine Ampel nicht eigentlich was viel Clevereres als ein Nutri-Score? Weil ich meine, wenn ich mir das angucke, dann würde ich jetzt immer aus meiner Laiensicht sagen, das ist aber grandios gescheitert im Moment. Wie siehst du das?
Da sprichst du natürlich mit jemandem, der da nicht ganz neutral sein kann.
Ja, okay.
Aber es gibt, ich mache nur mal zwei, drei Beispiele auf. Also ich habe letztlich ein ausgemahlenes Mehl, 550er Mehl in der Hand gehabt. Das hat den Nutri-Score A. Ist zu 100% ausgemahlen. Da ist eigentlich von der Wertigkeit von einem Getreide nichts mehr drin. Mhm. Es gibt eine Pizza von einem großen Pizzahersteller.
Ja.
Da wurde ein bisschen Erbsenprotein mit in den Teig reingemacht. Die hat 850 Kilokalorien. 850 und kriegt den Nutri-Score A.
Ja.
Es gibt und sozusagen, er ist eine gute Idee, aber er lässt sich zu leicht austricksen. Mhm. Ja, weil das Thema Eiweiß, das Thema Ballaststoffe und so weiter eine zu große Rolle spielt. Und das Thema Zucker ist natürlich wichtig und man kann mit kaum einem Gericht eine ganz schlechte Bewertung bekommen. Also ganz reiner Zucker hat sozusagen D.
Ja.
Und das halte ich für den Verbraucher, der ja gelernt hat, Steak mit Pommes ist nicht gut für mich. Mhm. Ja. Wie kommen wir denn jetzt da auf eine gute Bewertung? Das bringt ihn durcheinander, weil das, was er bisher mühsam sich erlernt hat, er nicht versteht und es gibt Gründe, warum das so ist, aber es ist in der Kommunikation nicht zu transportieren.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar und genau daraus würde eben dieses Neudenken für Unternehmen kommen. Also ich als Geschäftsführer zum Beispiel muss ja jetzt darüber nachdenken, gut, wir haben hier keine Kantine, wir haben hier eine Küche, wir kochen selber, aber nichtsdestotrotz, eigentlich muss ich als Unternehmen ja jetzt vor allen Dingen meinen Mitarbeitenden die entsprechende Kompetenz möglichst einfach zur Verfügung stellen. Und wenn ich dann mit so einem Ampelsystem arbeite und wir vergessen mal den Nutri-Score, dann komme ich da ja schon ein ganzes Stückchen weiter. Und da bin ich dann auch an dem Punkt. Also lass uns mal mit diesen ganzen Buzzwords beschäftigen. Wir haben jetzt schon mal gelernt, ein Bewertungskriterium, Ampel, wäre eine gute Idee. Die Befähigung des Konsumenten, die richtigen Produkte auszuwählen, egal an welchem Ort er gerade ist, wäre eine gute Idee. Aber wenn ich dann so daran denke, gab es früher so einen Spruch, alleine Essen macht dick. Also Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Ne? Essen ist ein sozialer Akt, der auf Hirnstammebene für uns funktioniert, im wahrsten Sinne des Wortes. Muss ein Unternehmen auch das heute mitbedenken? Also sie haben viele Remote-Worker, aber die sollen jetzt nicht alleine vorm Computer essen?
Oh, die letzte Frage, die ist stark. also ob ich remote sozusagen die Atmosphäre eines persönlichen Gespräches im Mittagessen nur ansatzweise einholen kann, das wird schon schwierig. Ja, weil das würde ja voraussetzen, dass die Mitarbeiter, die Kollegen gleichzeitig ihr Essen fertig haben und sich dann gleichzeitig setzen und so weiter. Also da sind viele Zwänge dabei, dann sind Einflussfaktoren von außen, laufen die Kinder, die sozusagen diesen freien Gesprächsraum, den ich ja beim Mittagessen oder beim Essen habe, wenn ich mit jemandem am Tisch sitze, schwierig sind. Ich glaube aber, wenn man ein bisschen davor geht, dass die Unternehmen eigentlich fast verpflichtet wären, als Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ein Know-how zur Verfügung zu stellen, was sie woanders nicht bekommen. Also wenn ein Mensch gelernt hat, dass Vollkornnudeln nicht schmecken, dann schmecken ihm die nicht und er wird die nirgendwo ausprobieren.
Ja.
Aber in der Betriebsgastronomie, wenn ich einen Betriebsgastronomen habe, der sich damit auseinandersetzt, wie kann ich Vollkornnudeln so zubereiten, wer ist der richtige Hersteller, wie kriege ich die mit dem richtigen Biss und welche Soße passt dazu? Wenn ich das schaffe, in der Betriebsgastronomie den Menschen diese Erlebnis zu geben, dadurch, dass sie wiederholt da ist, weil so ein Glaubenssatz, das schmeckt mir nicht, muss ja wiederholt stattfinden, weil der Mensch kommt ja erstmal sozusagen ernährungsphysiologisch oder erstmal auf einen Entzug, wenn man ihm was anderes anbietet. Diesen Glaubenssatz muss man überschreiben und das kann die Betriebsgastronomie tun. Und das Unternehmen kann da viel, viel leisten, um dann eben auch dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter im Homeoffice sich in der Lage ist, anders zu ernähren. Sei es darüber, dass er entweder von seinem Home-Küchenchef ein Video kriegt mit einer Quick-and-Dirty-Rezeptur, sei es, dass die Grundsoßen sozusagen ihm er mitnehmen kann und eine Rezeptur ein schön gemacht ist, wo er sagt, okay, den Brokkoli bereitest dir zu Hause frisch zu, dann hast du ein tolles Essen. Also solche Konzepte, dass man versucht, als Arbeitgeber, als wohlgemeinter, als wohlwollender Unterstützer zu dem Thema Ernährung, maximalen, ich sag jetzt mal, Einfluss zu gewinnen, dafür, dass die Menschen irgendwann in der Lage sind zu sagen, aha, Vollkornnudeln tun mir gut. Die sorgen dafür, dass ich nachmittags nicht gleich wieder zum Snickers laufen muss. Und wenn wir das schaffen.
Christian, dann, lass mich kurz unterbrechen, weil jetzt sind wir an einem in meinen Augen wahnsinnig wichtigen Punkt angekommen. Im Moment wir werden überschüttet mit Anfragen. Ja, was können wir denn jetzt tun, damit die Leute auch Lust haben, mal wieder ins Büro zu kommen? Dahinter steckt nicht der böse Gedanke der Kontrolle oder, sondern der Sozialisationsverlust. Ja, diese Geschichten gehören da rein. Kollektive Einsamkeit ist auch so ein Stichwort. Also dagegen zu arbeiten. Wir kommen ja aus dem Socializing von Essen gerade. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, ein Arbeitgeber, der Hybrid oder hybride Arbeit einführt, der wird sich darauf einstellen müssen, dass seine Mitarbeiter logischerweise nicht immer vor Ort sind. Aber einen Anreiz zu schaffen, und zu sagen, ich habe hier vielleicht Verpflegungssituationen, das ist jetzt mal egal, ob das Automaten, Kantinen, wie auch immer geartet im Unternehmen sind, und zu sagen, hier kriegst du für einen, also einen subventionierten Betrag, gesundes Essen als Takeaway für zu Hause. Ich sag jetzt mal ganz blöde, gesunde Tiefkühlkost oder gesunde lagerfähige Kost. Und du wirst auch in einer Art und Weise informiert und mitgenommen, das vielleicht auch mal gemeinschaftlich zuzubereiten. Ja, also was ist mit der kurzen Teams Vico, wo man dann diese Gerichte gemeinsam zubereitet mit anderen Leidens- oder Freudensgenossen, ja, nennen wir sie mal so, und Genossinnen, wollen wir nicht vergessen. Das finde ich ein total spannendes, also ein total spannendes Takeaway für Unternehmen, darüber nachzudenken. Und man sieht eben auch, es ist manchmal nur dieser Schritt mehr, darüber nachzudenken, was könnte denn wirklich ein Bedürfnis von Mitarbeitenden letzten Endes sein? Mhm. Vor dem Hintergrund reden wir mal über hybride Verpflegungssituationen in der Zukunft. Also über die Rolle und den Zweck von einem Unternehmen haben wir gerade schon gesprochen, das es einnehmen könnte. Aber also soll heißen, Wissen vermitteln. Und soll auf der anderen Seite heißen, aber vielleicht auch wirklich Produkte zur Verfügung stellen. Hat ja niemand gesagt, kostenfrei. Ja.
Ja.
Trotzdem, wie helfe ich denn jetzt, sagen wir mal, das in meine hybride Arbeitswelt noch weiter zu integrieren als Unternehmen? Also hast du da Ideen, würdest du sagen, darf ein Unternehmen so weit gehen und sagen, ich mache ganze Essenspläne für Mitarbeitende? Oder ist das der Eingriff, wo Schluss ist?
Naja, es ist ja zunächst mal ein Angebot. Ein Angebot kann ja nicht eingreifen. Also ich glaube im Übrigen, dass das Thema Gastronomie wird ein ganz wichtiger Faktor für die Unternehmenskultur, wo das Unternehmen die Möglichkeit hat, sich als attraktiver, als guter Arbeitgeber, als wertiger Arbeitgeber darzustellen und eben dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter auch mal wieder ins Büro kommen. Also wir haben bei einem Kunden die Situation in der Pandemie gehabt, da wurde der Küchenchef angerufen und gesagt, koch ein bisschen schlechter, uns kommen zu viele Leute ins Büro. Ja. Na, also das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Mitarbeiter, ins Büro zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für das Employer Branding für die junge Generation. Da bin ich ganz überzeugt davon. Die wollen da Antworten sehen, dass sich der Arbeitgeber hier seine Gedanken gemacht hat. Und der Mitarbeiter wird dann am Ende, sage ich mal, wenn er dieses Erlebnis in der Kantine hat und er noch Angebote kriegt für zu Hause, die er vielleicht dann auch mit seiner Familie zubereiten kann, entweder mit seinen Kollegen oder als Familie- und Beruf-Benefit, schlummert hier ein großes Potenzial für eine gesundheitsorientierte Mitarbeiterbindung. Ich setze voraus.
Schöner Begriff, entschuldige bitte.
Ich setze voraus, dass natürlich die Angebote sozusagen ausgewogen sind. Ja, also dass man sich die Frage gestellt hat davor, welches Know-how will ich denn transportieren? Will ich sozusagen nur, ich sage jetzt bewusst, nur Kulinarik transportieren? Oder möchte ich sozusagen mir als Unternehmen auch dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter eine Kompetenz bei mir erhalten, die mir als Arbeitgeber am Ende des Tages ja nur gut tut?
Kommen wir zu einem Riesenthema, nämlich dem Thema Corporate Social Responsibility. Und also was sicherlich ja auch noch ein Fakt ist, vielleicht vielen nicht bekannt, es ist durchaus so, dass es Betreibermodelle von Betriebsgastronomien in Unternehmen gibt. Also Unternehmen betreiben nicht immer selber diese Gastronomie, sondern das sind Dienstleister, teilweise groß, teilweise aber auch Einzelunternehmer. Und auch die können ja zum Beispiel genau über diese Themen ihren Beitrag leisten und damit für das Unternehmen nützlicher werden als einfach nur, jo, die regeln hier die Verpflegung. Sondern die können, und das hat mir sehr gut gefallen, gesundheitsorientierte Mitarbeiterbindung ist ein schöner Begriff, ja, und das Aufladen der Unternehmensmarke im Rahmen von Corporate Social Responsibility betreiben. Denn reden wir mal von den großen Trends und dann reden wir über klimaneutrales Essen. Ja, wir reden über Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinne. Und das ist etwas, das kann ich eigentlich ganz leicht als Betriebsgastronom oder Betriebsgastronomin auch erreichen, indem ich nämlich sage, ja, das gehört hier aber rein, das ist der Stand, das Verhältnis, das ich setze, weil ich da selber dran glaube und damit schaffe ich dieses Verhältnis auch im Unternehmen und ich glaube nicht, dass ich also hier so eine Art Ernährungsquerdenker an meinen Tresen bekomme, der sagt, nö, Klimaneutralität ist mir vollkommen Wumpe. Ja, also die Menschen gibt's ja irgendwie immer, die kommen aber tendenziell erst gar nicht dann in meine Gastronomie. Ist das richtig? Also haben Betriebsgastronomen die Chance, auch Unternehmen zu verändern in diesem Bereich und Unternehmen zu stärken in diesem Bereich?
Ich denke schon, ganz klar. Ich meine, gerade Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die haben ja, ich meine, wenn ich jetzt bei Porsche arbeite, da weiß der Mitarbeiter, wenn er in sein Auto steigt am Abend, warum er dort arbeiten geht. Aber wenn ich jetzt bei einer Bank oder bei einer Versicherung oder sonst irgendwo arbeite und den ganzen Tag im Büro sitze und eigentlich mit dem das Produkt, was ich mache, eigentlich nicht anfassen kann, nicht sexy finden kann, dann kann das ein ganz großer Faktor sein. Das Problem, was du gerade angesprochen hast mit den externen Betreibern, ist natürlich, dass das Geschäftsmodell so funktioniert, wie ich anfangs gesagt habe. Ja, also dass sozusagen das Thema Gesundheit, also Kulinarik ist natürlich wichtig, sonst sind die nicht erfolgreich. Ja, das ist ja ganz klar. Es ist ja nicht so, dass die schlecht kochen. Ja, aber das Thema Gesundheit ist kein Benefit fürs Geschäftsmodell. Ja, und deswegen sorgen wir ja an der Stelle dafür, dass Subventionen so gesteuert werden, dass für den Caterer es einen Unterschied macht, wie sich gesteuert wird. Und das kann die Betriebsgastronomie durch Subventionszahlungen gut machen. In der Gastronomie wird das nie so sein, weil den ganzen Umsatz der Gast bezahlt. Aber in der Betriebsgastronomie wird der Umsatz von zwei Quellen bezahlt, nämlich dem Gast, der muss zufrieden sein. Das Unternehmen muss aber auch zufrieden sein. Das Unternehmen ist aber eigentlich nur zufrieden, wenn es in die Interessen des Unternehmens einzahlt. Und so muss die Subvention auch gesteuert werden. Und dann funktioniert das, weil nämlich dann der Koch in diese Kreativität kommt, diese Dinge auch wirklich als seinen Nutzen zu sehen.
Großes Thema Wertschöpfung, Wertschöpfungsverbesserung. Das gilt ja für den Betriebsgastronomen, für die Betriebsgastronomin, für das Unternehmen gleichermaßen, aber natürlich auch für den Konsumenten, also für die Mitarbeitenden. Ich habe mir gerade mal überlegt, wie teuer wohl so ein CO2-Zertifikat ist im Vergleich dazu, sich mal vernünftig beraten zu lassen, wie man Betriebsverpflegung, sagen wir mal, nachhaltiger gestalten kann und gesünder gestalten kann. Und wenn ich mir überlege, was Fluktuation, Frühfluktuation, Arbeitgeberbindung im wahrsten Sinne des Wortes kostet, dann ist diese Beratung auf jeden Fall wertschöpfender als das sich freikaufen, Greenwashing, ja, sagt man ja so schön dazu.
Ja, aber diese Beratung, die kann man halt anfassen, die schmeckt.
Ja, das ist ein super Hinweis, ja, genau.
Da geht es um Genuss, Lebensfreude.
Ich oute mich jetzt mal, ich bin ja also schon ein großer Fan von Ernährung, ich koche total gerne und finde das super, mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß, also mich trifft das, ja. Und ich merke ja, dass in dem Gastronomiebereich mal außerhalb der Unternehmen wahnsinnig viel passiert. Ja? Und genau unter so einem Wertschöpfungsaspekt ist auch das Konzept der Ghost Kitchens entstanden. Also ich sitze meistens sogar dezentral irgendwo, habe gar kein eigenes Restaurant mehr, sondern koche einfach nur, habe auch gar keine Möglichkeit, dass dort Essen abgeholt wird, sondern es ist nur noch liefern. Und dafür habe ich aber einzelne Marketing-Pages am Laufen. Also ich bin der Asiate, Mexikaner, Italiener, Inder zugleich, weil am Ende des Tages es eben doch alles in einer Küche auch hochprofessionell zubereitet wird und eine eigene Markenidentität behält. Diese Ghost-Kitchen-Konzepte sind ja rein theoretisch auch für eine Betriebsgastronomie überhaupt nicht uninteressant. Und zwar unter zwei Aspekten. Das eine ist, wenn ich nicht mehr so viele Besucher habe, dann wird Platz entstehen in einer Gastronomie. Das ist nun einfach so. Den könnte ich nutzen. Das andere ist, ich kann vielleicht sogar je nach Umkreis, wo Menschen noch immer wohnen, weil sie eben früher im Büro waren, tatsächlich Lieferservice überdenken anzubieten, vielleicht sogar klimaneutral, Stichwort Mobilität. Ich kann aber auch überlegen, ob ich als eigener Betriebsgastronom, wenn ich ohnehin schon anfange, gesund und nachhaltig und Konsorten zu kochen, das nicht auch mal in ein Abendgeschäft überführe, außerhalb der Mitarbeitenden der Unternehmen. Und wenn ich jetzt an Lieferdienste denke, dann ist das alles andere als gesunde Ernährung, die ich da bestellen kann. Wie ist das? Ist das was, wo du sagst, Mensch, da gibt's richtig Potenziale für Unternehmen, mindestens mal Querfinanzierungsmodelle aufzubauen?
Die gibt's natürlich. Also Lieferservice ist ein sehr schwieriges Geschäft, weil das natürlich Großgastronomie, Gemeinschaftsgastronomie, 500 oder 1000 oder 2000 Leute innerhalb von 2 Stunden zu versorgen, ist ein anderes Geschäft als Lieferservice. Lieferservice ist viel kleinteiliger und da bei dem anderen Ding reden wir über große einheitliche Prozessabläufe und so weiter. Also das ist sehr schwierig miteinander zu vermischen. Und das aber diese Nebenfaktoren, also Mitnahme am Nachmittag, Abendgeschäft, Partys vor Ort machen, Afterwork-Partys, Hochzeiten und so weiter und so fort. Das wird mit Sicherheit ein Thema werden. Und das ist in vielen Fällen auch ein Thema, wobei ich persönlich würde mich immer versuchen, darauf zu konzentrieren, dem Vorstand eines Unternehmens klarzumachen, dass wir eigentlich nur heiße Luft sind. Ja, also in dem Unternehmen, in dem ich früher gearbeitet habe, die Betriebsgastronomie kostet 3 Millionen Euro, ist viel Geld. Aber in einem Konzern, der 9 Milliarden Umsatz macht, ist es keine Größenordnung, die das Unternehmen zucken lässt. Mhm. Aber mit dieser Größenordnung kann ich viel bewegen im positiven Sinne. Und deswegen würde ich versuchen, als Betriebsgastronom meine Energie darauf zu setzen, mich im Unternehmen als wertschöpfender, unentbehrlicher Dienstleister zu profitieren, als zu versuchen, irgendwie ein paar Euro noch woanders zu verdienen. Das sage ich jetzt natürlich leicht, wenn ich keinen Kostendruck habe. Das ist mir schon klar. Ja, die Catering-Branche steht in einem immensen Druck im Moment. Die ganzen Verträge funktionieren nicht mehr und so weiter. Also da ist unglaublich viel los. Aber man darf einfach bei all diesem Kostendruck nicht vergessen, dass wir dem Unternehmen eigentlich viel mehr bieten können, wie wir jemals kosten. Und das muss ich unterstreichen.
Sehr, sehr schön. Und ich ergänze das jetzt mal um das berühmte Wie. Ich glaube, 85% der Menschen, die uns hier zuhören, kommen entweder aus dem Bereich BGM, sind in Unternehmen tätig, oder kommen aus dem Bereich HR. Und wenn Personal die Chance nutzen möchte, die Betriebsverpflegung, die Gastronomie etc. tatsächlich auch für ihre eigenen Kennzahlen zu nutzen, dann ist es wichtig, dass sie auf die Gastronomie zugehen, denn vielleicht traut sie sich es ja nicht von ganz alleine, so wie du es auch gerade schon so ein bisschen hast anklingen lassen. Deswegen, Zeit ist leider um, ja, wie es so ist, und ich könnte noch lange mit dir reden, kochen und weitermachen. Takeaway, und ich meine nicht das Essen in dem Fall, was sind deine 3 wichtigsten Botschaften oder 2 wichtigsten Botschaften für Unternehmen und Kantinen in der Zukunft?
Erster Punkt, wenn wir über BGM und Kantine sprechen, vernetzen Sie BGM und Kantine. Dieser Weg ist manchmal kompliziert, weil die Kantine den Nutzen erstmal nicht erkennt. Am Ende des Tages können aber nur beide draus gewinnen. Weil das Unternehmen erkennt, was die Betriebsgastronomie leistet, und das BGM eine emotionale Projektionsfläche kriegt, die sie sonst nicht hat. Weil hier geht es um Genuss und nicht um Rückenschule.
Ja, genau.
Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn Sie einen guten, der Fachkräftemangel in der Gastronomie wird ein immenses Thema, ist es heute schon. Gute Köche sind unglaublich selten und werden immer seltener werden. Das heißt, wenn Sie einen guten Koch haben, gehen Sie mit ihm ordentlich um. Mhm. Wertschätzen Sie Gastronomie. Und der dritte Punkt, der mir da noch einfallen würde, ist, geben Sie dem Thema Zeit. Ernährung ist Gewohnheit. Und wenn ich Gewohnheiten verändern will, in Seiten der Köche, auf Seiten der Köche, auf Seiten der Gäste, aber auch auf Seiten der Organisation, dann muss ich das als Prozess betrachten. Und man darf nie aus dem Auge verlieren, dass Ernährung was mit Genuss und Lebensfreude zu tun hat und das Thema Gesundheit als Selbstverständlichkeit hinterherkommen muss, aber nicht ganz vorne stehen darf.
Super, total passend. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, Christian. Ich möchte eins nochmal nach oben heben, weil das fand ich ganz, ganz wichtig. Wir haben viel über Methodiken, Mechaniken, über Essen an sich geredet und weniger direkt über die Menschen dahinter. Und du hast es gerade nochmal genau richtig gesagt. Gute Köche und Köchinnen sind selten. Wertschätzen Sie sie. Ich gebe das mal als kleinen Anreiz mit raus. Könnte ja auch sein, dass der Koch oder die Köchin ihre Ehefrau, ihr Ehemann, ihr Freund, ihre Freundin, ihre Kinder sind. Ja, deswegen auch diese Personen im Homeoffice, im Remote Work oder in welchem Zustand auch immer, bitte wertschätzen, mit Respekt und Achtung behandeln. Das sind keine Produktlieferanten, sondern das sind Mitspieler auf dem Weg in eine gesunde Ernährung und vielleicht auch in eine gesunde Arbeit. Ich sag Dankeschön, Christian. Es war total toll. Wir werden sicherlich vieles weiteres noch zusammen machen. Ja. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und sage guten Appetit.
Ich danke dir, Bastian. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.